Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Im Studio Insa Wilke, herzlich willkommen. Es ist Herbst, auf den Märkten leuchten die Früchte und auch im Büchermarkt geht's um Obst. Unter Orangen heißt das neue Buch des Dichters Norbert Lange. Und Die Stadt der Äpfel ist der Titel einer albanischen Dichterin von Weltrang, wie ihre Übersetzerin Andrea Grill im Nachwort belegt. Luljeta Lishanaku heißt sie, leitet in Tirana das Institut für die Aufarbeitung des kommunistischen Genozids in Albanien und hat eine Reihe von Gedichtbänden geschrieben, aus denen Die Stadt der Äpfel eine Auswahl bietet. Michael Braun und Alexandru Buluț haben beide Bücher gelesen. Ganz allgemein gefragt erstmal, hat es denn eine bestimmte Wirkung, wenn Obst auf Dichtung trifft? Ich habe sofort die altmeisterlichen Stillleben im Kopf. Gibt es da Traditionen, die auch in der Lyrik sofort aufgerufen werden?
Ja, aber selbstverständlich, Frau Wilke. Die süßen Früchte, die sind ja schon immer ein Symbol gewesen, traditionell für die Dichtung. Sie fungierten immer als Fruchtbarkeitssymbole, Liebessymbole, manchmal auch Symbole der Unsterblichkeit und werden seit alters her als solche Symbolbilder verwendet. Vielleicht als Beispiel die Äpfel. Sie haben ja schon die Äpfel erwähnt. Das ist sicherlich die berühmteste Frucht in der Poesie. Und schon im antiken Mythos ist einmal die Rede von den sogenannten goldenen Äpfeln, von den Hesperiden auf einer Insel irgendwo am äußersten Ende der Welt. Und diese goldenen Äpfel haben Unsterblichkeit verheißen. Das heißt, wenn Äpfel aufgerufen sind, dann werden große Hoffnungen auch damit verbunden.
Gibt es die denn auch bei Luljeta Lishanaku, diese großen Hoffnungen, Alexandru Buluț?
Die gibt es auch. Eigentlich hätte ich erwartet, dass sie auf die Orangen eingeht, weil man kann davon ausgehen, dass jemand, der in Albanien gelebt hat unter einem kommunistischen Diktator, eben diese Frucht nicht hatte. Vielleicht war diese Orange ja Bückware. Aber nein, Norbert Lange geht darauf ein. Was diese Hoffnung, die angesprochene Hoffnung angeht, ich lese sie kaum heraus. Sie ist sehr sachlich, sie ist sehr bildzentriert, sie kommt von der Bildlichkeit her und entspinnt das Bild wirklich sehr schön.
Luljeta Lishanaku, auf die bezieht sich Alexandru Buluț jetzt, Michael Braun. Was sehen Sie in den Äpfeln in Ihrem Band Die Stadt der Äpfel?
Ja, die Luljeta Lishanaku referiert ja auch auf einen weiteren berühmten Mythos, der mit den Äpfeln verbunden ist, nämlich die biblische Schöpfungsgeschichte. Also wo sozusagen die Paradiesfrucht verbotenerweise dann gepflückt und gegessen wird. Bei Luljeta Lishanaku ist es allerdings ganz anders. Hier heißt es in diesem Titelgedicht des Bandes, Die Stadt der Äpfel, dass es im Grunde ein Land aufgerufen wird, wo es gar kein Paradies zu verlieren gibt. Ja, weil es nämlich das Gegenteil der Fall ist. Ein Land, in dem für die Menschen, die dort gelebt haben, viele, viele Jahrzehnte lang bis ins späte 20. Jahrhundert hinein ein ungeheurer Repressionsdruck geherrscht hat. Und dort kann kein Paradies angesiedelt sein. Und die faulen Äpfel, die in diesem Gedicht auch aufgerufen werden, die bezeugen das.
Alexandru Buluț, können Sie noch genauer erklären, wie denn die Poetik von Luljeta Lishanaku, die Sie ja schon beschrieben haben, als vom Bild herkommend, zusammenhängt mit diesem politischen und auch ihrem biografischen Kontext? Man hat immer den Eindruck, es geht sehr stark darum, auch Dinge zu benennen bei ihr.
Es gibt ein Gedicht innerhalb des Bandes, das sich ausschließlich mit Namen auseinandersetzt. Namen, die auf etwas Unbekanntes verweisen. Und dieses Gedicht endet mit einigen Ausführungen zum Wort Schicksal. Es ist ein sehr schönes Gedicht. Man muss von ihrer Biografie vielleicht wissen, dass sie 1968 geboren wurde in Albanien und bis heute dort lebt. Sie hat die Repressionen durch den kommunistischen Diktator leider erlebt und also teilt sie eine gemeinsame Erfahrung, über die sie spricht, zum Beispiel in dem Gedicht Via Politica oder Via Parlata. Und für sie ist das Lesen, das Schreiben von Gedichten dementsprechend immer politisch.
Hören wir doch mal ein Beispiel von Bettina Schulmann gelesen.
Das Schlängeln der Freiheit. Nicht immer entkommt der Fluch den roten Blutspuren auf dem Türstock. Dieser starke, unerbittliche Sturm verfolgt genau diejenigen, die glauben, ins gelobte Land unterwegs zu sein, und reißt den Weg vor ihnen auf. Ich erinnere mich an meine fröhlichen Wanderungen 10 Jahre lang, wie eine Gabelspur durch weiße Meringue. Ich sah meine Seele aus dem warmen Körper verdampfen, wie der Duft nachts aufgeblühter Blumen. Das war keine Freiheit. Die Freiheit war kein Raum. Freiheit war ein vertikaler Aufstieg, das Abwerfen von Sandsäcken aus dem Ballon. Eine furchterregende Schwebe. Eifrig beutle ich jetzt meinen Körper, wie man Staub vom Teppich schüttelt. Und die Arabesken erwachen aus einem träumerischen Schlaf. Jetzt fühle ich mich frei von der Illusion der Freiheit. Jetzt bin ich frei.
Lulietta Leschanaku mit einem Gedicht aus ihrem Band »Die Stadt der Äpfel« in der Übersetzung von Andrea Grill. Was ist das Besondere an dieser Art zu schreiben, Michael Braun?
Ja, wir haben ja eben gehört, das ist ein Bild für eine ganz starke geschichtsphilosophische Desillusionierung, wenn hier davon die Rede ist, dass das Ich quasi frei von der Illusion der Freiheit sich schon definieren kann. Und zuvor, das ist ja fast schon ein klassisches geschichtsphilosophisches Bild, dass ein starker, unerbittlicher Sturm aufkommt und diejenigen verfolgt, die glauben, ins gelobte Land unterwegs zu sein. Sie glauben es nur. Das ist im Grunde eine ganz finstere, starke Negation von Heilsgeschichte, von der Möglichkeit von Heilsgeschichte. Und so wundert es auch nicht, wenn in anderem Zusammenhang ein Gedicht, ein sehr umfangreiches Gedicht, auch Negativräume heißt. Was letztlich einfach meint, dass Geschichte nur als Negativraum erscheinen kann. Das ist eine ganz konzentrierte, manchmal erzählerische, manchmal parabelhaft operierende Dichtung von Lulietta Leschanaku.
Ist das denn dann sehr deprimierend, wenn man diese Gedichte liest, Alexandru Buluț?
Nein, diese Kategorie würde ich gar nicht anwenden auf Leschanaku, sondern der Struktur, die sie aufdeckt, der Geschichtsstruktur folgen. Zum Beispiel im Gedicht Via Politica gibt es eine schöne Unterteilung, die Gerechten, die Vorsichtigen, die Rätselhaften. Und das Gedicht endet mit einem Hinweis auf die albanische Diaspora und es liest sich beinahe wie ein Vorwurf, aber es ist kein Vorwurf. Sie spricht dann anschließend von der ärgerlichen Geschichte des Überlebens. Diese Geschichte des Überlebens führt dazu, dass diese Diaspora aus Albanien nicht mehr über diese Wirren der Diktatur spricht, um sich selbst zu schützen.
Es ist ja auch ein großer Zeitraum, den diese Gedichtauswahl umfasst und es gibt auch ganz neue Gedichte. Urbi et Orbi heißt ein Zyklus, der in der Corona-Zeit entstanden ist. Wenn wir keine Hoffnung haben, verwandeln wir sie in Kunst, heißt ein Vers. Gilt das auch für diesen Zyklus? Keine Hoffnung, dafür Kunst? Wie würden Sie das fassen?
Ja, also gegen Ende des Buches, und da steht ja dieser Zyklus, der sich auch mit der Corona-Pandemie befasst, geht es ja sehr viel thematisch um Sterben, um Vergänglichkeit und darum, dass eben die Hoffnung auch in Quarantäne geschickt wird. Das ist schon eine Fortsetzung dieser ganzen geschichtsphilosophischen Ernüchterungen und Desillusionierungen, die man zuvor in den Gedichten aus früheren Bänden, es sind ja insgesamt aus 4 Bänden Gedichte hier versammelt, gelesen haben.
Vielleicht noch einmal die Frage, Albanien ist ja kein Land, das selbstverständlich auf unserer Literaturkarte auftaucht. Die albanische Sprache sprechen nicht viele Menschen. Die Literatur, es gibt wenige Namen, die man kennt. Lulietta Leschanaku, trotzdem eine Autorin von Weltrang. Was macht sie so bedeutend in Ihren Augen?
Also vor 30 Jahren, kann man vielleicht ja anmerken, erst vor 30 Jahren gab es ja ein erstes Gedichtbuch auf Deutsch übersetzt von moderner albanischer Lyrik. Erst seit 30 Jahren gibt es eine Art Rezeption. Der Dichter Ali Potrimja war das damals, der ins Deutsche übertragen wurde. Lulietta Leschanaku wurde 2010 zum ersten Mal ins Deutsche übertragen. Und man merkt gleich, dass diese Autorin ja sich ganz stark orientiert ist, überhaupt an der modernen Tradition, und zwar in alle Richtungen schaut, eben nicht konzentriert ist vielleicht auf die osteuropäischen Traditionen. Nein, ihr Blick geht überall hin, auch westlich orientierte angloamerikanische Lyrik. All das, all diese Traditionen saugt sie in sich auf.
Ergänzend könnte man noch sagen, dass sie auch die Themen findet, die Anschluss bereiten. Auch die Corona-Pandemie ist ein solches Thema. Es geht hier um eine globale Erfahrung und sie geht darauf ein. Das heißt, sie bietet eine Fläche der Identifikation mit ihren Themen. Das reicht natürlich auch zu diesen biblischen Motiven des Apfels der Erkenntnis. Aber gerade was diese Corona-Pandemie in ihren Gedichten anrichtet, ist anschlussfähig. Und dort gibt es eine sehr schöne Paradoxie, dass die Infektion und die Liebe im Grunde dieselben Voraussetzungen haben. Sie beruhen auf Berühren, auf Atmen und das löst sie einfach wunderschön auf.
Die Corona-Situation hat ja auch Norbert Langes Band Unter Orangen beeinflusst. Zumindest wurde dieser Band unter den Eindrücken der Pandemie fertiggestellt. Und die Orangen sind für dieses Buch zentral. Alexandre Bouloutz hat es schon gesagt. Es gibt ein ganzes Kapitel, das 33 Orangentexte versammelt und einige Parasiten. Aber als allererstes müssen Sie uns, glaube ich, mal eine Vorstellung von der Anlage dieses Buchs geben. Michael Braun, wollen Sie beginnen?
Ja, also dieses ausgezeichnete Buch von Norbert Lange befasst sich in erster Linie erstmal mit drei Formen der Verwandlung. Er übersetzt, und zwar Gedichte eines amerikanischen Dichters namens Jack Spicer. In erster Linie ist das Buch erstmal Übersetzung. Dann ist es auch in diesem umfangreichen Orangenkapitel eine Art Bearbeitung, Um- und Weiterdichtung von Fremdtexten, inspiriert durch diese Fremdtexte von verschiedensten Dichtern wie Blaise Cendrat, Fernando Pessoa und andere, entsteht auch eine Neuschöpfung als eigenes Poem. Und in dritter Linie wird dann gewissermaßen auch noch ein Spiel durchgeführt mit den Gedichtformen, die dieser Amerikaner Jack Spicer selbst entwickelt hat. Wenn etwa im dritten Teil, was ja ein sehr seltsamer Vorgang ist, dass ein toter Dichter, Jack Spicer ist 1965 gestorben, seltsamerweise Briefe schreibt an seinen Übersetzer, der dann 50, 55 Jahre später Übersetzungen dieser Gedichte anfertigt. Also ein Gespräch zwischen den Dichtern, auch wenn der eine längst gestorben ist. Und das hat natürlich eine ganz besondere Bewandtnis, warum der Norbert Lange das macht.
Was würden Sie sagen, warum dieser Jack Spicer?
Ja, weil einfach dieser Jack Spicer hatte eigentlich die Vorstellung, dass gewissermaßen das Verhältnis zwischen Dichter und Gedicht sich umgedreht hat. Dass es eigentlich das Gedicht selber ist, das sein Dichter erfindet, gewissermaßen. Und der Jack Spicer selbst hat nämlich auch Briefe erfunden. Er schreibt dem Ende der 30er Jahre von den Faschisten ermordeten Dichter Federico García Lorca. An den schreibt er gewissermaßen Briefe, auch wenn dieser Lorca ja auch längst nicht mehr am Leben ist. Und dieses Verfahren, an einen Toten Briefe zu schreiben oder von ihm zu bekommen, hat Norbert Lange dann auch für sein eigenes Werk hier genutzt.
Orpheus spielt ja auch eine gewisse Rolle in diesem Buch von Norbert Lange. Alexandre Bouloutz, jetzt Sie, man merkt die Begeisterung von Michael Braun. Was ist denn im Gegensatz zu Lulietta Leschanako in Ihren Augen das poetische Interesse von Norbert Lange?
Das Dilemma aufzulösen, in dem ein Dichter steckt oder eine Dichterin. Sich auch mit sich selbst zu beschäftigen. Der Titel seines wirklich schönen Bandes ist tückisch. Es suggeriert eine idyllische Szene, aber diese idyllische Szene, diese Suggestion wird ab der ersten Zeile subvertiert. Man trifft auf die Zeile, Kindpoeten waren die Orangen eigentlich. Das heißt, der Dichter, die Dichterin selbst ist die Orange. Das hat auch Bezüge zur Gegenwart. Es ist einem Interview mit Norbert Lange zu entnehmen, dass er sich auch zu Donald Trump äußert. Und es gab tatsächlich diesen Artikel, warum schaut er so orange aus? Was ist diese Bräunung, diese Stilisierung, diese Selbstdarstellung? Und in diesem Dilemma der Selbstdarstellung steckt auch der Dichter, die Dichterin, ob Norbert Lange sich als Dichter damit abfindet, ist fraglich, weil in einem der ersten Briefe von Jack Spicer an jemanden, der nicht zufälligerweise Norbert Lange heißt, heißt es, um Dichter mache ich gewöhnlich einen Bogen. Inzwischen dürfte niemand mehr wissen, wer ich bin. Da befindet man sich nicht mehr unter Orangen. Da ist man bereits eine vereinzelte Orange. Es ist ihm zu wünschen, dass er diesen Schritt der Vereinzelung und der letztlich auch Vereinsamung als realer Dichter nicht geht, weil doch man kann sehen, dass er wirklich eine gute Literatur schreibt.
Wir hören jetzt mal Norbert Lange, der uns freundlicherweise einen Auszug aus Orangen 4 geschickt hat. Diese merkwürdigen, manchmal absurd komischen Orangen, dann aber auch wieder sehr abgründigen Früchte bei Norbert Lange.
So viele Orangen, als hätte ich auf einem Stuhl den Platz gefunden, als der Showmaster näher kam, um in die Menge zu greifen. Wen er herausfischte, den schälte er mit einem Jagdmesser, ein Prozedere, das dauerte. Mich schmerzte zu sehen, wie schnell der Haufen aufgebraucht war. Plötzlich in die Höhe gezogen oder geschnellt und wieder geschwinde herabgelassen, waren meine Arme verrenkt. Ich tanzte, überschlug mich, so gut ich konnte, alles in allem, sprang durch Reifen, fing kleine Äpfel mit zwei Messern auf, ahmte den Gesang der Vögel nach. All das, als ich wieder zu mir gekommen war. Noch immer spielte ich für alle den Lustigmacher.
Norbert Lange mit einem Auszug aus Orangen 4 aus dem Band Unter Orangen. Ja, Michael Braun, man merkt hier das Dilemma, das Alexandre Bouloutz gerade beschrieben hat, das Dilemma des Dichters, einerseits durch die Reifen springen zu müssen, andererseits eben auch tatsächlich eine sehr existenzielle, bedrohliche Situation, die Arme ausrenken, das ist eine Foltermethode. Wie sehen Sie dieses Verhältnis zu den Orangen?
Der Norbert Lange betreibt hier ein ganz kunstvolles Spiel. Einerseits, es kommt diese Schwere, diese Bedrohung ins Spiel, was haben Sie ja eben genannt. Andererseits verwendet er einige kunstvolle Anstrengungen darauf, den Beruf des Dichters und die Praxis des Dichters nicht allzu ernst zu nehmen, beziehungsweise ganz heiter auch zu kommentieren. Das Faszinierende an seinem Projekt sehe ich schon darin. Also es geht ja hier, das muss man auch noch betonen, sehr stark um den Orpheus-Mythos. Der Orpheus-Mythos als Repräsentant von überhaupt dem Beruf des Dichters, dem Dichterkönigtum gewissermaßen. Und dieses Dichterkönigtum, da werden schon einige schöne Sabotagen gesetzt von dem Norbert Lange. Also es beginnt ja, ich habe es ja schon erwähnt, mit einer sehr freien Übersetzung eines Orpheus-Dossiers gewissermaßen von Jack Spicer. Aber der Norbert Lange zaubert eine ganz eigene neue Kunst daraus.
Ja, ergänzend, um das auch weiter zu konkretisieren, es handelt sich um Prosagedichte, die mal prosaischer, mal dichter auftreten und eben ganz am Ende im dritten Kapitel um diese fiktiven Briefe. Und was ihn eben auch auszeichnet, es ist eine Auseinandersetzung mit Sprache, mit Syntax, mit Metapher. Das heißt, diese Wörter, die tauchen tatsächlich auch auf. Was sind die Grenzen des Sprechens und was ist das lyrische Ich, dieser Überlappung von drei Gegenwartsebenen, einmal das Orpheus-Mythos, einmal Jack Spicer und einmal der fiktive Norbert Lange, der innerhalb des Buches auftritt, kann man noch von einer Genialität des Dichters sprechen? Und ich glaube, diese Frage wird hier gestellt, man kann das nicht mehr tun. Es ist eine Fortschreibung dieser Fäden, die bereits gezogen wurden.
Würden Sie denn sagen, Michael Braun, anders als Alexandre Bouloutz, wenn ich ihn richtig verstanden habe, dass in diesem Buch tatsächlich auch die Möglichkeit steckt, wie man sich denn in der Welt dieser umtriebigen Orangen zurechtfinden kann als Dichter? Ich habe Alexandre Bouloutz so verstanden, dass das im Rahmen des Buches nicht da ist, dass er es ihm aber wünscht.
Das ist durchaus, also sowohl in diesen gesammelten Orangen, dem zentralen Kapitel des Buches, als auch in diesen Briefen ja immer wieder stark thematisiert, wie man sich eigentlich zu verhalten hat, wie man sich auseinandersetzen soll, wie man sich abgrenzen kann von diesen vielen saftigen Orangen, die sich um die Imago des Dichters da tummeln. Und vor allem sind es ja, also nach meiner Lesart, immer auch Strategien gewesen, sich von dieser eigenen Community auch abzugrenzen. Das ist, glaube ich, sehr stark auch ein Vorgang der Abgrenzungsbewegung, der hier manifest wird in diesen Gedichten.
Michael Braun und Alexandre Bouloutz über Norbert Langes Buch Unter Orangen, merklich begeistert. Erschienen im Verlag Wunderhorn, 128 Seiten, 20 Euro. Außerdem haben wir über den Auswahlband Die Stadt der Äpfel gesprochen, mit dem ihre Übersetzerin Andrea Grill die albanische Dichterin Lulieta Leshanako vorstellt. Hansa Verlag, Edition Lyrikkabinett, 128 Seiten, auch 20 Euro. Das war's vom Büchermarkt. Ich danke meinen beiden Gesprächspartnern. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit Forschung aktuell. Im Studio verabschiedet sich Insa Wilke.